Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Siegfried Lenz hat diesen Monolog der Störenfried genannt. Ein asozialer Störenfried stört da den Frieden seiner Umwelt, seiner Mitmenschen. Überall, wo er auftritt, spitzen Situationen sich zu und die Menschen, die Figuren, werden zu Entscheidungen gezwungen. Mir will scheinen, als sei das einer der schriftstellerischen Ansätze von Siegfried Lenz. Situationen zu erfinden und dann Menschen in diese Situationen hineinzustellen und beides dann konsequent weiterzudenken, um zu sehen, was sich daraus ergibt. Schon in masurischen Geschichten hat er Käuze und Sonderlinge in extreme Situationen gestellt. Man denke nur an den Hamilkar Schass, der liest und liest, obwohl der General Wawrila ankommt aus den östlichen Sümpfen. Oder an sein Hörspiel Zeit der Schuldlosen, wo er die Frage der Schuld des Einzelnen, der Verantwortung des Einzelnen, gleichsam in einem Sandkastenmodell durchspielt. Ich kann heute bei uns Heinrich Böll und Rolf Schröß begrüßen und möchte gleich eine gezielte Frage stellen. Ist der Störenfried mit dem hellseherischen Gedächtnis ein Modellbild des vernünftigen, wahrsagenden Wahnsinns oder ist er das Inbild des Schriftstellers in unserer Gesellschaft?
Also wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, dass dieser Störenfried zunächst mir vorkommt wie ein hemmungslos Allwissender, der aus seinem Wissen keine Entscheidungen für sich fällt, sondern dieses Wissen einfach zunächst nur einmal ausbreitet. Ohne mich damit auf die psychologische Struktur dieser Person vorläufig einzulassen, scheint mir, dass man sich zunächst einmal zu überlegen hat, wenn Sie sagen, er bringt in die entscheidungslose Welt Entscheidungen hinein, auf welche Weise er das tut und wie das für ihn selber aussieht und welches Testat er dafür hat, welche Rechtfertigung er selber dafür hat. Das heißt, da er einen moralischen Appell an seine Umwelt richtet, ist zu fragen, wer ist der Träger dieses moralischen Appells?
Also mir scheint, dass dieser moralische Appell, den Lenz an einer Kunstfigur darstellt, nicht? Ich würde den Störenfried als eine Kunstfigur bezeichnen, als eine durchaus legitime Art, eine, sagen wir, eine Moral in die Welt zu bringen oder zu verkünden, ein pathetisches Wort, das ich korrigieren könnte. Bei diesem Störenfried scheint mir diese Moral fast mechanisch zu sein, Herr Hasselblatt.
Ja, zwanghaft fast, Herr Böll.
Nein, das ist also, er beruft sich auf sein Gedächtnis. Das Gedächtnis ist eine fast mechanische Partie des Gehirns. Und er vermischt mir zu sehr Gedächtnis und Erinnerung, das zwei sehr verschiedene Kategorien sind. Das Gedächtnis ist rein registrierend, mechanisch, fast wie eine Zählmaschine, gibt Dinge wieder. Er kommt, fängt ja an mit Daten, das ist sehr bezeichnend, ist auch sehr typisch, nicht? Dann aber kommen plötzlich moralische Kategorien hinein. Das empfinde ich als nicht der uns vorgestellten Kunstfigur entsprechend, ja?
Hier dieser, die Lenz vorstellt, oder wie man sie sich entwerfen könnte?
Nein, so wie, ich meine, ich unterstelle Lenz einfach eine bestimmte Intention.
Ja, genau, er hat eine künstlerische Absicht.
Er hat eine Absicht und ich glaube nicht, dass nichts Diffamierendes dabei, wenn man das unterstellt.
Ganz sicher.
Und dieses Gedächtnis des Störenfrieds, ich sagte, ist mechanisch, kommt aber plötzlich mit moralischen Kategorien an. Das scheint mir ein Missverständnis Lenz gegenüber seiner Kunstfigur zu sein.
Also eine Fehlkonstruktion in der Figur.
Wenn ich Böll einmal für mich interpretieren darf, nur damit kein Missverständnis auftaucht, unterscheidet Böll, und da würde ich ihm sofort beipflichten, zwischen dem rein, was er mechanisch nennt, der rein Funktion des Behaltens.
Mit Daten anfangen.
Mit Daten, also man liest ein Buch und weiß alles, was drinsteht. Und das ist also irgendeine phänomenale, möglicherweise lästige Begabung, weil man ja nichts ausscheiden kann, sondern einfach schlechterdings alles sofort im Kopf hat.
Er behält die Rezepte der...
Er behält die Rezepte und was weiß ich. Und für diesen Abschreibedienst, den die Meta ihm besorgt, behält er also offenbar das, was er liest, kann er gleich sauber schreiben und so weiter und so fort. Das ist eine rein mechanische Angelegenheit, die als solche ja monströs ist.
Und da kann man was draus machen oder man kann nichts draus machen, das ist nun also... Aber das ist ja gar nicht das, was Lenz eigentlich interessiert. Das Zweite ist, das, was Böll eben mit Gedächtnis, Erinnerung bezeichnet. Ja. Erinnerung ist etwas, was jeder Mensch braucht und hat, ganz anders als das Gedächtnis und auch auf eine andere Weise, nämlich... Das ist eine Bewertung und entsprechende Anordnung des Erfahrenen und nicht nur Erlesenen und so weiter und so fort.
Und auch eine ästhetische.
Ja, alles ästhetisch, moralisch, kurzum. Ja. Das macht die Person zur Person. Mit allem, was sie eben in der Welt erfahren hat. Und jetzt kommt noch ein drittes hinzu, das sozusagen außer ihm ist. Er hat noch diese, wie Sie sagen, hellseherische Begabung, dass er Dinge, die im Gedächtnis der Menschheit oder konkreter anderer Personen sind...
Erinnerungswerte anderer Sachen.
Ja, Erinnerungswerte anderer einfach registrieren kann. Nun, das ist eine Begabung, die mit weder mit Erinnerung noch mit Gedächtnis
Nein,
zu tun hat.
Nein, ist eine dritte Sache, fast Ahnung.
Medial, fast ja. medial. Ja.
Wenn also wir das jetzt also, wenn wir diese drei Gruppen der Ahnung, des Gedächtnisses und der Erinnerung so schön analysiert nebeneinander halten, dann kommen wir darauf, dass für den Ablauf des Stückes doch eigentlich nur die letztere Begabung interessant, dramatisch interessant ist. Denn von seiner eigenen Kenntnis im Sinne von Erinnerung macht er nicht Gebrauch. Von seiner Kenntnis im Sinne von Gedächtnis macht er nur diesen mechanischen Gebrauch. Das, was die anderen Leute stört, das ihn, wie er sagt, zu einem asozialen Fall macht, ihn schließlich und endlich sogar unter Anklage bringt, das ist das Ahnungsvermögen. Das heißt also ein unwillkürlicher und hemmungslos sich dann mitteilender Voyeurakt.
Ja, der sich an merkwürdigen Objekten entzündet, also etwa beim Anblick eines Bildes, nicht? Er sieht doch dieses...
Die Uhr beispielsweise.
Die Uhr, ja, die Uhr und das Bild im Büro der Reederei.
Das Schiff.
Ja, das Schiff. Das Schiff, nicht?
Also bei ganz Toten.
Da kommt also etwas, wie Schröer sagt, ganz anderes als Gedächtnis und Erinnerung, das Ahnung, Hellseherische hinein.
Fast transehaft.
Ich finde, dass also drei Möglichkeiten einer solchen Kunstfigur, Gedächtnis, Erinnerung, Ahnung, in eine Kategorie geworfen worden sind, wo sie alle drei nicht zu stimmen scheinen. Mir jedenfalls.
Er wird jedenfalls.
Was mir auch auffällt, wenn ein Mensch wirklich nur eins von dreien hätte, also entweder nur dieses Gedächtnis oder nur die Erinnerung oder nur diese Ahnung, dann müsste doch bei der Begegnung mit jedem Menschen, der hat, eine, möchte sagen, 25 Romane auf ihn zukommen.
Und zwar ganz wahllos. Mhm.
Ohne Sortierung. Und zwar ganz wahllos, einfach assoziativ oder wie man es nennen will. Und es könnte nicht nur moralisch funktionieren, nicht? Es kommen ja immer Dinge heraus, die den jeweiligen belasten, entweder politisch oder menschlich oder wie. Es müsste einfach nicht nur moralisch funktionieren.
Ja, es könnte zum Beispiel ja, um es überhaupt mal aufzubrechen und plastischer zu machen, auch die Erinnerung an ein vergessenes Glück da sein. Nur ein Beispiel von vielen, nicht?
Ja, oder an etwas
Banales. Ja, könnte der Meta sagen, die also nur einen Vater kennt, nicht nur, dass sie keinen Vater hat, sondern könnte ihr beispielsweise mitteilen, wer ihre Mutter ist.
Ja, offenbar hat es Lenz nicht daran gelegen. Es lag ihm offenbar daran, hier irgendwie diese moralische Dimension hineinzubringen, obwohl er den Ansatz nicht aus dem Moralischen bezieht, sondern aus einer zwanghaften Belastung.
Er wählt aus, das ist ein gutes Recht.
Ja, natürlich.
Nicht, das wollen wir also feststellen.
Ja, selbstverständlich.
Sein gutes Recht, er muss auswählen.
Schon weil seine Figur nicht auswählt, muss
Aber
er auswählen.
Aber dann scheint mir die Art, wie sich dieser Störenfried artikuliert, diesen drei angedeuteten Begabungen zu widersprechen. Also ein Mensch mit diesem Ahnungsvermögen würde sich anders artikulieren, Herr Hasse. Versteht ihr?
Ja.
Nicht?
Ja.
Der würde mehr oder weniger unrational daherstammeln, magisch, mystisch oder
nicht. Diese grammatisch sehr komplizierten Sätze sprechen, nicht?
Ja. Nun, also das wäre immer noch zu überlegen. Das ist kein Vorwurf, aber.
Das ist ein Kunstgriff von ihm, um die Sache irgendwie ästhetisch präsentierbar zu machen.
Und ich würde doch dann einen Dialog erwarten. Das
meine Frage ist nur, ist das überhaupt ein Monolog?
Nein.
Es ist doch ein Monolog mit abgeschnittenem Dialogpartner.
Ja, also ja, man könnte sich sehr leicht vorstellen, ich habe es ein paar Mal versucht, ich habe mir ein paar Mal überlegt, wenn jetzt die Frau nur ein Wort sagt, beispielsweise sie wird nach ihrem Namen gefragt und ja. er sagt, er greift dann auf Sophia oder Sophia oder ich weiß nicht, er hat
Sophia.
Warum soll sie nicht dann plötzlich mit ihrer Stimme da sein, was nämlich das fehlende Gegenüber hineinbrächte?
Das würde der Sache mehr Realität
verleihen. Ja, es also würde Realität plötzlich ein Gegenüber da sein. Ja. Nicht? Ja, jemand, den er anspricht, da sein. Aber er will ja wieder, jetzt kommt das, er will ja alle ansprechen. Er braucht diese Person ja nur als Filter der Unmittelbarkeit des Konkreten. Und dass er sie auslässt, soll eben eigentlich sagen, meine Mär geht alle an.
Geht alle an und ich vermag im Grunde genommen keinen Einzelnen anzusprechen. Hans-Erich Nossack hat 1961 mal in einer Ansprache, in der er das Monologische betont und von der Rolle des Monologischen im heutigen Erzählen spricht. Da hat er gesagt, der heutige Schriftsteller spricht ohne Gegenüber und sozusagen ins Leere.
Einverstanden, aber dann darf er sich kein Gegenüber dahinsetzen.
Er baut sich ein Gegenüber auf, das trotzdem nicht präsent wird.
Ja, und trotzdem hat der Monolog eben doch rhetorische Partien, verstehen Sie,
Herr Hasselbart?
Da wird das Monologische, stimmt dann nicht ganz, nicht? Denn es hat ja rhetorische Partien, also es wird schon, sagen wir schon, durch den fragenden Ton, der eine jeweils wiederholte Antwort enthält und die Antwort wird dann wiederholt.
Repliken, ja.
Es ist ja doch nicht ein reiner Monolog, etwa im literaturhistorischen Sinne, nicht? Etwa wie der Giles Show oder
Nein.
Wolfsche Monolog. Nein. Nicht in dem Sinne.
Er ist ja viel, viel eindimensionaler.
Sondern auch ein rhetorischer Monolog, ja? Wie eine gehaltene Rede.
Ja,
etwa wo niemand zwischenrufen darf, nicht?
Ihr Clown macht ja auch den großen Monolog, den er aber eigentlich an niemanden richtet, sondern er...
Naja, er unterhält sich aber auch. Ich meine, da wollen wir nicht drüber reden, wir wollen das nicht interpretieren.
Nein, also wenn wir schon auf den Clown eingehen, dann muss man doch sagen, dass ihm sehr, sehr Unterschiedliches zugleich einfällt.
Ja.
Dass er das natürlich in Sätzen trennt, ist klar. Ihm fällt aber im Grunde nur eine Reihenfolge ein.
Und die Reihenfolge, die ihm einfällt, ist im Grunde genommen nur eine Reihe von Varianten. An sich würde es ja reichen, diese Fähigkeit des Störenfrieds, die eigentlich keine Fähigkeit, sondern eine fatale Begabung.
Eine Last.
Ja. Schauen Sie, ich habe auch zwischendurch mal auf die Uhr geguckt und habe gedacht, wie lang ist hier eigentlich die Exposition, weil ich eingeladen war von der Wunde und der Fessel, die der Szene am Anfang Körper gab, glaubte ich, dass Lenz hinführen wollte auf einen plötzlich sozusagen revoltierenden Akt dieses Menschen, der so lange nichts anderes als ein Membran war, der nun plötzlich in eine Aktion, in eine Entscheidung umschlug, die dann schlecht ausging. Vorher ist ja nichts anderes geschehen, als dass man ihn weggeschubst hat. Alles, was er mitteilt, ist, er verliert Meter, er verliert und so weiter und so fort. Und jetzt sitzt er also einer Krankenschwester gegenüber, einer Fürsorgerin gegenüber und in einer vorher beschriebenen Situation, verwundet und in Fesseln. Und ich war eingeladen sozusagen von dieser ersten Situation.
Vorstellung.
Ja, von dieser sehr kräftigen Vorstellung, die ja weiterarbeitet unterhalb dessen, was gesagt wird.
Ja.
Nun also zu erfahren, hier ist also ein jäher Ausbruch, vielleicht in diese amorphe Welt, die seine Erinnerungen, seine Halluzinationen, seine Ahnungen nicht annimmt, erfolgt. Er ist endlich einmal an einer Stelle aktiv geworden und dabei zu Schaden gekommen. Das würde ich also sozusagen fast zwanghaft gespürt haben, dann wäre diese Person für mich mehr Person geworden. Sie hätte etwas getan, was sich eigentlich nun ja als Aufforderung an die Hörer richtet. Ich müsste nun im Grunde in all diesen vielen Fällen aktiv werden, kann es aber gar nicht.
Nein, ich glaube, wir sollten den Monolog, wenn wir das Wort schon nennen, noch einmal definieren. Es gibt also im literaturhistorischen Sinne den Monolog als Kunstmittel und hier ist ja doch mehr eine Rede gehalten oder eine Predigt oder eine Beichte abgelegt oder eine Last von der Seele gesprochen.
Ja.
Ich bediene mich dieses Hilfsausdrucks.
Darf ich ein Zitat sagen? Er sagt hier, die Wurzel für meine Vergehen ist ausschließlich in meinem Gedächtnis zu finden. Das ist rhetorisch hochgestellt. Ich finde nicht mal die Metaphern gut, die Wurzel zu finden im Gedächtnis. Aber es ist ganz klar, dass sowas nicht monologisch gesagt werden, also gesprochen werden kann, gedacht werden kann.
Also nicht im Sinne des Monologs als poetischen Begriffs, sondern als rhetorischen Begriff.
Ist denn überhaupt erinnerlich, dass an dieser Stelle oder ein bisschen später dann noch ein Nebensatz kam? Da heißt es dann ungefähr so, die Wurzel des Vergehens, meines Vergehens liegt in meinem Gedächtnis oder vielmehr in der Differenz meines Gedächtnisses zu dem der anderen. Er erfährt anhand seines Gedächtnisses, und das ist vielleicht ein Punkt, auf den wir vielleicht noch eingehen sollten, nicht so sehr jetzt, wir haben recht ausführlich, und ich glaube, es war gut, dass wir darüber gesprochen haben, was nun die Funktion dieses Gedächtnisses ist. Ist es eine Erinnerung, ist es ein Gedächtnis oder ist es eine Ahnung? Über diese Funktion haben wir ausführlich gesprochen. Aber, dass diese Begabung, die gleichzeitig eine Belastung für ihn ist, ihn von der Umwelt absondert. Das, was ihn auszeichnet, sondert ihn gleichzeitig aus. Jetzt mal ausklammern, ob wir diesem Gedächtnis, dieser Begabung nun zustimmen oder nicht, ist die Situation dieses Störenfrieds das des Außenseiters und der Außenseitern. Gleichzeitig sagt er aber, ich gelte, sie halten mich wohl für einen Außenseiter unter Außenseitern. Andererseits sagt aber, hier ist die einzige Stelle, wo ich nicht als Fremder gelte. Für ihn ist es also dieses kleine Paris, das nicht von ungefähr korrespondierend zum verlorenen Paradies von Milton, das er auswendig lernt, ohne es zu verstehen, steht.
Ich möchte da etwas aufgreifen, Herr Hasselblatt, vielleicht einen Moment vor Paris, nämlich die Frage des Ausgestoßenseins. Natürlich liegt hier die eigentliche und von mir aus sehr begrüßte Polemik von Siegfried Lenz, nämlich, dass er der Gesellschaft durch ein Gedächtnis ihre eigene Gedächtnislosigkeit vorhält. Eben wenn wir jetzt die Differenzierung Gedächtnis, Ahnung, Erinnerung beiseite lassen.
Zunächst,
da steht ja einer Gesellschaft gegenüber, die à tout prix, um jeden Preis vergessen will. Und zwar, weil sie die Finger bis über die Ellbogen besudelt
hat. Erstens ohne Gedächtnis ist, ohne Erinnerung und ahnungslos.
Und ahnungslos,
ohne Erinnerung, ohne Gedächtnis. Und er hat also in diesem Störenfried diese drei wahrscheinlich unbewusst reingebracht ist, ich finde es schon.
Da steckt also jetzt, um das nun ins Positive zu wenden, er hat also sozusagen mit seiner künstlichen Kunstfigur seinen Ärger oder seinem Ärgernis Ausdruck gegeben, dass er an einer Gesellschaft nimmt, die eben von uns definierten Eigenschaften so total fehlen, dass man sich fragen muss, ob, wenn auch die Kunstfigur eine Kunstfigur ist, die Menschlichkeit, die diese Kunstfigur sozusagen einfordert, nicht tatsächlich unmenschlich ist.
Ich glaube, es ist der Ausdruck menschlich, unmenschlich, in Korrespondenz, der fällt ja sogar einmal.
Ja, er fällt, ja.
Ja, er schlägt ja selber vor, in der Beziehung auf diese Zeitungsspalte, nicht? Der sagt, die heißt doch menschlich gesehen.
Ja. Ah, ja.
Und er schlägt vor das Gegenteil. Das würde heißen, unmenschlich gesehen. Nicht? Das ist schon klar.
Ja.
Ich würde sagen, dass zu viel versucht ist. Ja. Ursprünglich großartig und einiges gelingt.
Ja.
Aber wenn man wirklich jemand mit so viel Ahnung, Erinnerung und Gedächtnis einer Gesellschaft gegenüberstellt, die nichts von dreien hat, dann müsste das Volumen wahrscheinlich größer sein und doch vielleicht ein Dialog entstehen. Denn die ahnungslose Gesellschaft im Dialog auftreten zu lassen, in ihrer platten Ahnungslosigkeit, wäre vielleicht nicht, würde gar nicht das Monologische zerstören, finde ich.
Der Wunsch natürlich, dass der Störenfried als Störenfried konkrete Person wird, der auch beispielsweise durch die dialektische Einschiebung des Textes dieser Meta kommt, nicht?
Ja.
Er stellt ja, er macht ja wirklich große Anstrengungen, auch durch die Verwundung seiner Figur Körperlichkeit zu geben. Gleichzeitig aber belastet er sie sozusagen mit einer körperlosen ja, wie ich meine, Allwissenheit, die man da nicht mehr definieren muss, nicht? Nach den drei verschiedenen Kategorien, die eben unmenschlich, aber jetzt nicht im Sinne von böse unmenschlich, sondern nicht menschlich ist.
Es würde noch immer nicht der Kunstfigur widersprechen, die immer eine legitime Sache ist. Und ich finde es gut, dass also der Moralist, denn der Störenfried hat ja moralisierende oder moralische, dass der amoralisch ist, dass er selber sich jeglicher Moral für bar erklärt.
Ja, die Moral der Gesellschaft, die so ist, wie er sie beschreibt, kann er nicht teilen. Also muss er sich
obwohl das schwer durchzuführen ist. Also da finde ich das rationale Element auch im Ausdruck störend, ja, beim Störenfried. Ja. Wenn man also als selbst sich jegliche Moral für bar erklärt und doch als moralische Instanz auftritt, müsste man sich, meine ich, anders artikulieren.
Ja.
Nicht rational, nicht resonierend.
Aber ich glaube, das ist gerechtfertigt dadurch, dass der Mann ja nur mit einem enormen Gedächtnis begabt ist und diese rationale Ausdrucksweise auch qua Kunstfigur.
Ja, dass er sie kann, sei nicht das Problem, dass er sie also beherrscht.
Ja.
Sie gibt ihm nur wenig Körper.
Das aber wie beurteilen Sie das, dass er zum Schluss ja sagt, er möchte am liebsten diese belastende Gabe abstreifen und nicht mehr das empfinden müssen, was er so oft schon empfunden hat, wenn er...
Das scheint mir durchaus überzeugend. Das ist ja fast wirklich eine seherische Last, ja, wenn Sie
das
wollen.
Das ist die Parallele zu den Propheten des Alten Testamentes, die ihre Last ja loswerden wollen.
Und vielleicht hätte der Stil, sagen wir, auf diese drei Eigenschaften Rücksicht nehmen können, nicht? Dass also nicht nur rationale und resonierende und moralische Partien kommen, sondern eben auch magisch-mystische, meinetwegen, die gehören zu der Figur dazu.
Ja. Also vielleicht sogar so, dass er sie naiv mitteilt, also beim Mittel der nicht, dass er jetzt selbst eine mystische Rhetorik anstrebt, sondern dass er die Dinge, die ihm da widerfahren, naiv, er macht ja den Versuch, indem er sagt, also, dass ihn ein körperliches Unwohlbefinden, ein Schmerz, ein Schmerz,
jedes Mal, es wird befällt. Lokalisiert.
Ja, da liegt ja schon ein Ansatz in der Richtung.
Was mich bei Lenz, und es gibt also noch einige Gegenwartsschriftsteller, bei denen das ähnlich ist, was mich bei seiner Art und Weise, seine Kritik an der Gesellschaft zu formulieren, immer bestochen hat, ist, dass die Kritik nicht in irgendwelchen Slogans und in Manifesten zum Ausdruck gebracht wird, sondern auf dem Wege, eine Figur zu erfinden und diese Figur dann bestimmte Aktionen dazu zu erfinden und sie in bestimmte Situationen zu stellen. Dass also nicht in Pamphletform Kritik gegeben wird, sondern dass die Kritik
durch ein Medium,
in dem eine Figur erfunden wird.
Ein menschliches.
Ich möchte Sie jetzt nicht wieder auf den Clown ansprechen, weil Sie dann wieder abwinken, aber das ist ja also auch so eine Figur.
Natürlich, ist auch eine Kunstfigur.
Es bleibt ja doch, nach allem, was wir jetzt auch gesprochen haben, es bleibt ja das Bild dieser Situation. Das ist immer viel stärker als irgendeine Grammatik, eine polemische Grammatik als solche.
Ja, auch die Platzierung finde ich gut, oder sagen wir die Lokalisierung, am Rande einer sehr prosperen, sehr sauberen, sehr selbstbewussten Stadt. Nicht?
In der die Götter bürgerlich geworden sind.
Hamburg und eine solche asozialen Siedlung.
Das Bild prägt sich ein und von da aus kommt die Stimme.
Und die Elbe, die vorbeifließt.
Die Natur ist heil noch.
Und das ist schon.
Ich meine, wenn man sich ein bisschen distanziert, jetzt so wie wir es eben machen, dann würde man wahrscheinlich irgendwann mal auf die Frage stoßen, warum richtet sich das Interesse und die Gestaltungskraft unserer Schriftsteller im Augenblick so stark auf die Randzonen der Gesellschaft, also auf den Künstler, Max Frisch Stiller, auf den Asozialen, den trommelnden Zwerg, den Partisan,
weil
den
Clown. Weil das die einzigen Zonen sind, in denen noch etwas geschieht.
Ja. Meiner Ansicht nach ist es aber ein Durchgangsstadium und die leidenschaftliche Sorge und das leidenschaftliche Interesse, das wir, glaube ich, alle teilen, ist der Einzelne. Der Einzelne, seine Identität, was vermag er als Einzelner, was ist er als Einzelner inmitten eines Kosmos, dessen Trends längst auf Versachlichung, auf Technifizierung, auf Institutionalisierung geht.
Entschuldigen Sie, dass ich unterbreche.
Ja,
nicht der Einzelne im Sinne des uns allen bekannten Individualismus, das ist sehr wichtig. Ich glaube, dass sehr oft diese Kunstfiguren asoziale, wie sie nennen, Partisanen, trommelnde Zwerge, asoziale, dass sie zu sehr als sozusagen Erscheinungsform des Individualismus verstanden werden, dass sie nicht sind.
So, dem.
Im Grunde leiden sie ja alle darunter, dass sie keine Gesellschaft haben. Verstehen Sie?
Ja, das ist nicht der Einzelne. Kleine Zwischenüberlegung. Ist nicht derjenige, der ein Sachverhalt ablehnt, viel intensiver auf ihn bezogen als der, der ihm fraglos zustimmt? Also auch hier die Randerscheinung.
Das meinten Sie? Das sowieso, das setze ich sowieso voraus.
Es geht nicht, um die Frage
der... Eine gewisse Affinität zum jeweils Abgelehnten, oder das gibt's schon. Das ist aber rein psychologisch, das erschöpft die Sache nicht.
Ich glaube, es ist aber auch soziologisch.
Erschöpft auch die Sache nicht. Verstehen Sie, es gibt einen psychologischen, einen soziologischen, einen sowieso Aspekt,
dann müssen wir
der immer nur einen Teil
klärt. Wir können hier beispielsweise, um gerade auf diese Frage noch zu kommen, wieder bei ganz Balanz bleiben. Ich habe mich vorhin ein wenig beklagt, habe das deutlich gemacht, dass sein Störenfried zu keiner Aktion kommt. Dass er alles weiß, ohne daraus für sich also Handlungen abzuleiten. Ich habe sogar der Hoffnung Ausdruck gegeben, die ich während des Stückes gehabt habe, dass Wunde und Fesseln Vorbereitungen sind für eine solche Aktion.
Ja.
Und hier tritt nun allerdings, ich würde sagen, das härteste Kriterium an den Möglichkeiten solcher Außenseiter aus und darin also auch das härteste Kriterium der Künstler, die solche Außenseiter schaffen an der gegebenen Gesellschaft, dass sie nämlich keinen Ansatzpunkt für Aktionen bietet.
Also müssen Sie was erfinden, müssen Sie Kunstfiguren erfinden, denen Sie...
Die auch noch inaktiv sind.
Die auch noch inaktiv
sind. Auch noch, weil sie mich sonst...
Der Clown bleibt auf den Stufen sitzen und sieht, dass die...
Und macht praktisch Selbstmord.
Nicht? Nein, also, ich rede jetzt nicht über den. Ich glaube, dass zu leicht man Passivität mit Passion verwechselt, Herr Hasselbein.
Ja.
Verstehen Sie, ist auch eine Gefahr. Nicht, es gibt Aktion, es gibt Passion. Vielleicht... denken wir zu sehr an den reinen Gegensatz von Aktion in Aktivität, das ja eine ziemlich flache Sache ist, und Passivität ist auch eine flache Sache.
Ja, du kannst mich darauf ansprechen. Ich habe aus lauter Verzweiflung und lauter Nichtstun den Partisanen geschrieben.
Ja, das ist also, die Aktionslosigkeit kann eine große Passion sein.
Ja, nicht Passion im Sinne von Leidenschaft, sondern von Leiden.
Von Leiden.
Ja.
Leiden, aber mit Leidenschaft.
Natürlich, da gibt es sehr viele Mischungen und Beimischungen, wenn Sie wollen. Aber ich meinte jetzt, als Scholz das Wort Aktion sagte, dass deren Gegenteil durchaus Passion sein kann. Mhm. Die Frage ist, auch beim Störenfried, finde ich, ist er ein Leidender?
Also ich meine, das ist
ein pathetisches Wort, ja, offenbar.
Deutlich, ja.
Und damit ist also doch die Frage nach Aktion, finde ich, auch
beantwortet.
Ja.
Ja, aber ich meine .
Er ist ja kein Passiver,
nein,
sondern ein Leidender, also ein Passion Leidender oder wie soll man es
nennen. Liegt nicht überhaupt ein starkes resignierendes Moment in ihm? Im Grunde genommen will er ja die ganze Zeit einen unbefangenen Kontakt zu seiner Umwelt haben. Der gelingt ihm nicht, weil er mit einem Stigma behaftet ist, das ihn von den anderen absondert und es ihm nicht gelingen lässt, diesen Kontakt, auf den er dauernd aus ist, diesen Kontakt zustande zu
bringen. Ja, wir können ja noch ein weiteres sagen. Ich meine, das, was diese Figur so angenehm unpathetisch macht, ist, dass er keinen Gewissensauftrag in praktische Moral umsetzt, sondern dass er ein Geschlagener ist.
Ja, Stigma ist eine mystische Vokabel, Herr Hasselblatt, eine rein mystische Vokabel.
Ich habe sie nicht bedacht hier gebraucht.
Nicht?
Wenn derselbe Störenfried nun von Pontius nach Pilatius lief und an alle Türen klopfte und sagt, wacht auf, ihr seid üble Leute und seid übel dran und ihr habt Böses getan, dann würde er sehr viel fragwürdiger
sein. Er würde überhaupt keine Überzeugungskraft mehr haben.
Nicht? Diese ist behält,
die er behält hier, obwohl eben einige Einwände gegen die Figur als solche zu machen wären.
Herr Schröss, ich glaube, Sie würden nicht sagen, dass Lenz hier ein moralisches Planspiel, ich nutze bewusst einen Ausdruck von Ihnen aus Ihrem Hörspiel Kreuzverhör, ein moralisches Planspiel anstellt, sondern er macht im Grunde genommen die Exposition. Er entwirft das Tableau dafür und stellt nun das moralische Planspiel, nämlich wie verhält sich jemand, der nun diese Begabung und diese Belastungen auszuhalten hat, wie der Störenfried. Wie verhält er sich in bestimmten Situationen? Sondern die Situationen enden immer so, dass eigentlich kein moralischer Akt daraus wird, sondern nur das Gefühl eines resignierenden Zurücksteckens.
Nun, er schildert eine fürchterliche Situation. Und das an sich, wenn Sie also das Wort moralisches Planspiel einführen, dann würde ich sagen, man kann die ja auf verschiedene Weise schildern. Beispielsweise so, dass Wollinger, also unser Störenfried, nur eine Figur wäre und es gäbe noch zwei, drei andere, konfrontiert dem gleichen Tatbestand, die sich anders verhielten. Und dann hätte ich drei, vier, fünf Figuren, die sozusagen von dem gleichen Tatbestand erdrückt werden, auch wenn sie sich anpassen. Und das sind wie sein Lehrer, der die Uhr von seinem Vorgänger irgendwie bekommen hat. Nicht wahr?
So wie in der Zeit der Schuld.
Ja, in der Zeit der Schuld. Da passiert das
viel, weil es Mitspieler hat. Ja. Hier sind ja keine Mitspieler.
Ja, hier kann das nicht so auftreten. Nicht? Hier entsteht nur die fürchterliche Situation eines Menschen, der an seine Allwissenheit gekettet ist, gegenüber einer eben diese Allwissenheit geradezu verleugnenden, so muss man es wohl nennen, Gesamtheit, die sich also mit in dieser Leugnung auch noch verschworen hat.
Ich glaube, wir gehören alle zu einer Generation, die geschlagen ist mit einem ähnlichen Wissen und die an diesem Wissen zu tragen hat. Ich möchte mich bei Herrn Böll und bei Herrn Schürz für dieses Gespräch bedanken.
Deutschlandradio Retro.